Wir betrachten ja in diesen Tagen gerade diesen schwierigen Kampf, Jesus immer als das Liebste sein zu lassen in unserem Leben. Mitten in der Gemeinde, in der Glaubensgemeinschaft werden wir auch mit manchen Dingen behaftet oder bedrückt und bedrängt, die uns aus der ersten Liebe zu Jesus Christus herausbringen wollen, so dass wir uns immer wieder aufs Neue besinnen müssen auf den Herrn und sagen, dir will ich doch nachfolgen, dir will ich doch dienen. Ja, das Liebste soll es uns sein, das heißt doch immer, die erste Stelle soll unser Heiland einnehmen. Und ich denke, dass es nicht nur mir so geht und vielen anderen auch Glaubensbrüdern und Schwestern, sondern eigentlich allen, dass sie immer wieder sich orientieren müssen. Ich habe bisher jedenfalls noch keinen Bruder, keine Schwester kennengelernt, die grundsätzlich nur immer gerade gehen in der ersten Liebe zum Herrn. Es gibt immer wieder Einbrüche. Man muss immer wieder ermahnen, schau doch auf den Herrn. Blicke doch nach oben. Das ist also ein Zeichen dafür, dass irgendetwas immer wieder hineinkommt, was einen von der ersten Liebe wegzieht. Und die Neubesinnung stattfinden muss. Bei mir zum Beispiel muss sie auch jeden Tag stattfinden. Ich muss mich jeden Tag dem Heiland in die Hand geben, neu, und ihm zusagen, heute lebe ich für dich. Denn gestern war so vieles, was auf mich einstürmte, was mir vielleicht in Gedanken sogar noch nachgeht, was mich dann von dieser ersten Beziehung zu Jesus ablenken will und mich in Gedankengänge anderer Menschen, anderer Situation hineinführt und vielleicht sogar traurig machen möchte. Deswegen gilt es also immer wieder fest zu werden, wenn Petrus uns durch den Heiligen Geist diesen Brief, der uns schwer fällt zu lesen und auch anzunehmen gibt, dann ist das die Herausforderung. Überprüfe jeden Tag den Stand deines Glaubens. Überprüfe deine Haltung, wie du lebst, wie du dem Nächsten begegnest. Wie hast du ihm Guten Morgen gesagt? Wie bist du auf sein Anliegen eingegangen? Nicht nur, dass man irgendwie eingeht, sondern wir sollen uns hinterfragen. War das jetzt richtig, wie ich das gesagt habe? War es richtig, meine Haltung, wie ich dem anderen begegnet bin? Das ist notwendig, damit wir immer Standortbestimmung haben. Herr, bist du jetzt derjenige gewesen, der mich dazu bewegt hat, dem einen, dem anderen so oder so nahe zu sein, zu begegnen, zu helfen? Das ist wichtig, und zwar zu unserem Besten. Nicht zu einer Korrektur, die uns schwerfallen soll, die uns als bloße Maßregelung erscheint, sondern zu unserem Besten. Denn wenn wir stets und ständig ermuntert werden, in der ersten Liebe zu Jesus zu stehen und unsere Haltung zu überprüfen vor ihm, werden wir selbst froh, wenn wir sehen, dass die gute Haltung durch den Herrn geprägt ein Segen geworden ist für den Nächsten. Und dieser Rücklauf stärkt uns dann im Glauben. Denn zu aller Zeit und in allen Bereichen und Kreisen dieser Welt, Glaubenskreisen, geschieht eben das, was wir im Petrusbrief lesen, dass auch Menschen abdriften, augenscheinlich vielleicht mit guten Begründungen. Sie begründen ja oftmals ihr Weggehen vielleicht. Und andere sagen, ja, das klingt eigentlich ganz vernünftig. Und dabei ist es nicht vernünftig, weil es nicht vor dem Herrn geprüft worden ist. Wenn wir denken, es sei vernünftig, dann machen wir vielleicht dasselbe auch noch und folgen diesen nach. Deswegen ist es wichtig, anhand dieser schwierigen Situation seinen eigenen Stand vor dem Herrn immer wieder zu prüfen, zu erkennen. Ich lese uns heute die Verse 15 bis 17 aus dem zweiten Kapitel. Wir kommen fast bald zu Ende mit dem zweiten Kapitel und werden uns dann im dritten Kapitel etwas mehr auf die Wiederkunft Jesu innerlich ausrichten lassen. Da wird also von denen gesagt, die nur das äußere Leben suchen und doch mitten in der Gemeinde sind, Sie werden der Sünde nicht satt, locken an sich leichtfertige Menschen. Da heißt es weiter in Vers 15, sie sind es, die verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Der empfing aber eine Strafe für seine Übertretung. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist. Soweit erstmal Gottes Wort. Wiewohl wir ja doch die Warnungen hören aus der Heiligen Schrift, dass der Abfall vom Glauben kommen wird, wie zum Beispiel in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lesen wir, dass der Abfall vom Glauben wird kommen. Sollen wir doch mehr und mehr auf die Herrlichkeit des Herrn schauen. Wir sollen auch ermuntert werden, einander zu ermahnen, nicht diesem Sog Raum zu geben, weder im persönlichen Leben noch in der Gemeinde, indem wir auch darauf achten, dass nicht falsche Lehren und falsche Lehrer Einzug halten. Wir können es oft nicht verhindern, dass mitten in der Gemeinde auch sich solche etabliert haben, die nicht dem Herrn gehören. Das kommt dann irgendwann ans Licht. Aber wo wir im Vorfeld das schon sehen, sollen wir wachsam sein, dass sich niemand einschleichen kann, der die Gemeinde unterwandern will oder falsche Akzente des Glaubens setzen möchte. Die gegenseitige Wachsamkeit besteht ja in der Ermahnung, Bruder, Schwester, hast du bemerkt, wo du bist? Also wenn wir merken, dass sich auch Gedankengut bei einem anderen einschleichen will und er kriegt das gar nicht mit, dürfen wir ihn aufmerksam machen, dürfen wir ihn ermahnen und sagen, bitte pass auf. Ach, wo gehst du jetzt hin? Da gehst du, bitte pass auf. Also das ist die Hilfe, die wir geben sollen, damit wir bewahrt bleiben auf dem schmalen Lebensweg dem Herrn nach. Wir sollen auch den Zeitumständen keinen Raum geben, die Gemeinde Jesu schwächen wollen, indem wir dann sagen, na ja, heute ist eine andere Zeit, wir müssen uns der Zeit anpassen. Wenn diese Zeit Strömungen hervorbringt, die die Gemeinde Jesu vom schmalen Weg ablenkt, müssen wir Nein zu den Zeitströmungen sagen. Dürfen uns nicht ihnen anpassen wollen, weil wir glauben, wir könnten dadurch Menschen gewinnen. Das haben schon manche geglaubt, aber was sagt Jesus zu den Pharisäern? Ihr umzieht alle Länder und sucht Proselyten zu machen und dann macht ihr aus den Leuten Ärgere, als ihr selber seid, weil ihr den Kompromiss zulasst, weil ihr nicht bei dem Worte Gottes bleibt. Das soll nicht geschehen. In der Offenbarung 3 der Gemeinde zu Sardes sprach der erhöhte Herr in Vers 2, werde doch wach und stärke das andere, das sterben will. Ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Und Vers 4, du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Also das soll getan werden, wach bleiben, mit aufpassen, dass sich nicht irgendetwas einnistet, was das Leben der Gemeinde Jesu, die Beziehung zu Jesus hindert und stört. Es geht um den Herrn selbst in der Mitte seiner Gemeinde, dass er so handeln kann und so die Gemeinde missionarisch bewegen kann, wie er es will, ohne Hindernisse, die sich da aufmachen. Die da abfallen, so wie wir es jetzt schon des Öfteren gesagt haben, gehören zu denen, von denen der Herr Jesus in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld spricht. Ich lese dort, also wir wissen ja, in Matthäus 13 sind diese ganzen Gleichnisse aufgeführt über die Werdegänge vom Himmelreich, Gebärdegänge von der Gemeinde Jesu. In Lukas 8, Vers 13 lesen wir mal die Erklärung von dem Acker beziehungsweise von dem Feld, auf das guter Same fällt, aber doch kein Boden ausreichend vorhanden ist und somit Wurzelung nicht möglich ist. Und dann passiert Folgendes. In Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Fels sind, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, preist den Herrn, Halleluja. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Also hier wird deutlich auch ein Ackerfeld beschrieben, wo guter Same auf die Erde gefallen ist, aber wo keine Wurzelung entstehen konnte. Diese glauben sogar eine Zeit, weil sie berührt worden sind von dem Worte Gottes, ja, und sind vielleicht sehr enthusiastisch. Aber dann kommt die Anfechtung, die bedeutet, dein Leben muss verändert werden. Und dann kommt auch die Herausforderung von außen, wenn du Christ bist, dann solltest du doch dein Leben ändern lassen. Dann fallen sie ab. Da machen sie nicht mehr mit, von denen haben wir gelesen im Petrusbrief. Die wollen was ganz anderes. Nein, wir wollen ja wohl leben. Wir wollen sagen, preis den Herrn, Halleluja, aber wir wollen auch hier weiter wohl leben. Sie glauben eine Zeit, sie sprossen ganz plötzlich hoch, sind dabei und dann, wenn es um die Umwandlung des eigenen Lebens geht, dann treten sie zurück und fallen raus. Sie haben keine Frucht, lesen wir weiter nochmal. Es geht nämlich um die Frucht. Was unter die Dornen fiel, sind die, die es hören, gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Letztlich geht es ja nur um dieses. Die Frage, entsteht aus der Annahme des Glaubens an Jesus Frucht oder nicht? Es geht nicht nur um die Frage, hast du jetzt Jesus geglaubt? Denkst du, er ist da, er ist dein Heiland? Und wenn du ja sagst, dann ist alles bestens, sondern die Frage ist, ob er durchdringen kann in dein Leben und die Frucht bringen kann. Kann er das nicht, dann fällst du ab. Denn ohne Frucht ist kein Leben mit Jesus möglich. Er ist nur auf Frucht angelegt. So wie Weinstock und Reben. Eine Rebe, die nicht Frucht bringt, wird weggenommen. Das machen wir ja auch in der Natur, selbstverständlich. Wie viel mehr macht das der lebendige Gott? Also das Ziel ist Frucht und nur da ist etablierter Glaube vorhanden. Alles andere wird zunichte. Da kommt die Anfechtung und dann fallen sie ab. Es können keine tiefen Glaubenswurzeln gebildet werden, sondern sie lieben das Bequeme, das Einfache, das äußere Leben. Nicht, dass sie ja gänzlich den Glauben absagen wollten, aber sie wuchsen mit Kompromissen auf und suchten sie auch ständig zu ihrem eigenen Wohlleben. Sie wollten nicht ewig verloren gehen. Ich habe manchmal Menschen in der Versammlung gehabt, die kamen dann nach vorne und saßen dann neben mir und wollten das Gespräch. Und dann ging es nur um die Frage, ich will ja nicht in die Hölle, will nicht verloren gehen, sagt, das musst du auch nicht. Aber du musst Jesus dein ganzes Leben geben. Und da war die Schwierigkeit. Es sind Menschen, die wollen nicht in die Hölle, aber sie wollen auch nicht ihr Leben preisgeben in die Hand Jesu, dass er machen kann mit ihnen, was er will. Und die fallen dann ab. Sie merken, dass sie eigentlich sich dem Herrn ausliefern müssten. Aber es wehrt sich ihr Fleisch dagegen und das redet dann lauter als der Wunsch, in Ewigkeit gerettet zu werden. Paulus sprach auch, und ich könnte mir vorstellen, unter Tränen über manchen Mitarbeiter, den er zunächst gelobt hat und der an seiner Seite war und sich dann herausstellte, dass dieser Mitarbeiter von Herzen gar nicht die Umwandlung in das Bild Jesu suchte, sondern äußerlich dabei war, um nicht in die Hölle zu kommen. 2. Timotheus 4, Vers 10 spricht er von einem Mitarbeiter und sagt, Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Das heißt, ein Mitarbeiter, der immer mit dem Apostel Paulus auf dem missionarischen Weg war, um andere zu Jesus einzuladen, der verließ plötzlich Paulus. Und zwar mit der Begründung, die hier Paulus deutlich anspricht, weil er die Welt lieb gewonnen hat. Er wollte nicht kompromisslos sein ganzes Leben unter die Führung des Herrn geben, sondern den Genuss der zeitlichen Güter auch erleben. Schlagen wir dazu auch nochmal Philipper 3 auf. Da wird Ähnliches gesagt. Paulus sagt das auch mit einem weinenden Herzen. Und zwar, ich lese die Verse deswegen, um deutlich zu machen, dass manchmal der Schein der Frömmigkeit so stark sein kann, dass man glaubt, hier ist ein echtes Fundament vorhanden. Denn Paulus sagt, ich habe von den und den Leuten geredet, dass ihr auf die hören sollt. Er dachte auch, obwohl er voll des Heiligen Geistes war, diese sind echte Gläubige. Und er musste sich revidieren. Hier im Philipperbrief steht es im 3. Kapitel, Vers 18 und 19. Viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, also im Positiven. Nun aber sage ich's auch unter Tränen. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Also hier plötzlich ein wechselndes Bild. Vorher sprach Paulus von ihnen, ja, sie können euch auch helfen, schaut auch auf sie, hört auf sie. Und plötzlich muss er sagen und warnen, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich sagen, sie sind abgedriftet. Sie sind nicht echt. Sie waren nur äußerlich dabei. Und sie haben auch die Welt lieb gewonnen. Die Nachfolge Jesu verlassen bedeutet ja Jesus verlassen. Das ist der Urgrund aller falschen Lehren. Wenn man wohl an Gott glaubt und glaubt, dass Jesus auch gekommen ist in diese Welt, aber sein Leben ihm nicht ausliefern will, muss man eine Irrlehre entwickeln, um sein jetziges Leben ohne Jesus zu legitimieren. Und als richtig darzustellen. Und das haben wir ja auch anfangs, ich habe ja einige Irrtümer vorgelesen, erfahren. Sie glauben alle irgendwo an Gott, irgendwie an Jesus, aber nicht verpflichtend mit ihrem Leben. Deswegen müssen sie eine andere Lehre ins Spiel bringen. Das ist der Grund aller falschen Lehren. Sie haben verlassen, haben wir gelesen, den richtigen Weg. Also sie waren auf dem richtigen Weg. Und haben ihn verlassen. Sie waren auf diesem Weg, haben angefangen, äußerlich gut angefangen, diesen schmalen Weg beschritten und ihn dann verlassen, als auf sie die Konsequenz zukam, jetzt geht es nicht nur um dein Glauben, es geht um dein Leben. Es geht um die Umwandlung deines Lebens. Du sollst jetzt nicht mehr ein Knecht der Sünde, sondern ein Knecht der Gerechtigkeit sein. Und da verließen sie diesen Weg. Den richtigen Weg des Glaubens verlassen heißt doch immer wieder die Person Jesu verlassen und somit auch die wahre Lebensorientierung verlassen. Sie wissen dann nachher gar nicht mehr, wo es lang geht und erwählen sich ihren eigenen Weg. Ohne die enge Gemeinschaft mit Jesus durch das Wort und durch das Gebet können wir den wirklichen Lebensweg nicht erkennen und sehen. Es ist ein großer Irrtum, wenn jemand meint, oh, jetzt habe ich das schon kapiert und jetzt weiß ich, wie der Weg lang geht und jetzt kann ich eigenständig darauf wandeln. Wir verlassen jedes Mal den Weg, wenn wir die enge Gemeinschaft mit Jesus nicht pflegen. Weil jeder Schritt, den wir tun, nur von ihm mitgeteilt werden kann. Wir kennen ihn nie zuvor. Wir können hier im Raum hin und her laufen. Da haben wir die Vollmacht. Aber wissen wir, ob wir den richtigen Weg zu dem richtigen Bruder, zur richtigen Schwester getan haben? Das weiß nur der Herr. Die Kontakte schafft nur der Herr, die wichtig sind. Darum müssen wir in der Abhängigkeit von ihm bleiben. Der richtige Weg ist nur erleuchtet durch den Herrn selbst. Er ist der Weg und er offenbart diesen Weg durch seine persönliche Gegenwart in uns im Heiligen Geist. Das haben wir auch gelesen in Johannes 16 und wir können uns das nochmal sagen. Und lesen dazu auch prophetische Aussagen des Alten Testamentes. In Johannes 16 sagt der Herr, wenn der andere Tröster kommt, er wird euch leiten. Er wird euch leiten und auf dem rechten Weg. Er wird euch zeigen, in Vers 13, wo es lang geht. Wenn der Heilige Geist in uns in irgendeiner Weise, wie es Paulus auch sagte im Epheserbrief, betrübt nicht den Heiligen Geist, werden wir den nächsten Schritt nicht erkennen können, weil wir ihn nie sehen und nicht erdenken können. Er muss durch die Leitung im Heiligen Geist geschehen. Und wenn der Geist Gottes uns nicht leiten kann, aus irgendwelchen Gründen, haben wir den schmalen und richtigen Weg nicht vor uns. Wir tappen im Dunkeln. Ich lese das also nochmal, Johannes 16, Vers 13. Wenn jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. In alle. Er wird leiten. Keiner leitet uns, auch wir selber, uns nicht in der Wahrheit. Er wird leiten. Darum ist diese enge Verbindung so wichtig. Diese prophetische Aussage, zum Beispiel im Psalm 32, weist schon darauf hin, dass nur Gott leiten kann auf dem richtigen Weg. Kein Mensch kann sich selbst leiten. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen, spricht der Herr, und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Also der Herr hat sich vorgenommen, seine Gemeinde zu führen, aber nur er kann sie auch führen. Er sagt, ich will das tun, ich will dich unterrichten und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ganz individuell als Kind Gottes, wir haben zwar als Gemeinde einen gemeinschaftlichen Auftrag und Weg, aber auch jedes Kind Gottes hat einen einzelnen Auftrag und Weg. Nur der Geist Gottes zeigt uns diesen Weg, den wir gehen sollen. Darum ist die enge Gemeinschaft wichtig, die eben die anderen, die auf einen Irrweg abgleiten, nicht mehr pflegen oder nicht pflegen wollen, weil dort der eigene Wille durchkreuzt ist. Ja, prophetische Aussage, ich will euch leiten und durch den Heiligen Geist werden wir geleitet. Und hier heißt es weiter im Psalmwort, seid doch nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage. Das ist im Kontext auch zu dem, was wir im Petrusbrief lesen. Oder noch Jesaja 30, wo dem Volk Israel genau dasselbe gesagt worden ist und schon im Blick auf die Gabe des Heiligen Geistes, wo sie geführt werden sollen auf dem richtigen Weg, werden sie ermahnt. stille zu werden vor dem Herrn und sich von ihm leiten zu lassen. Dazu gehört natürlich ein Ja und eine Willigkeit und die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Vers 15 und dann 18 bis 21. So spricht Gott der Herr, Jesaja 30, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. In dem Falle hier hieß es zu diesem Zeitpunkt, aber ihr wollt nicht. Dieses Stille sein und hoffen bedeutet doch, ich brauche die Führung des Herrn. Ich kenne den Weg nicht. Ich muss geleitet werden durch seinen Geist. Ich muss stille werden vor ihm. Ja, das bedeutet das auch im Neuen Testament. Und die, von denen Petrus schreibt hier, dass sie irre gehen, wollten dies nicht. So wie es hier steht, ihr wollt aber nicht. Und Vers 18, darum wartet der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Er macht sich auf, dass er sich euer erbarme. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn warten und den Weg sich zeigen lassen. Du Volk Zions, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht weinen. Er wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er es hört. Und der Herr wird euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben, und dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen müssen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Also wir verspüren hier schon die prophetische Aussage im Blick auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Du musst dich führen und lehren lassen. Dann weißt du, welchen Weg du zu gehen hast. Dies ist er. Sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Aber in dem Vorspann haben wir gehört, dass viele sagen, nein. Gott, ja, wollen wir glauben. Aber diese Führung ist uns zu eng. Und dann irren sie ab. Und dann verfallen sie wieder dem äußeren Leben und schauen nach dem sichtbaren Lohn in dieser Welt. Was wird mir dafür? Denken wir mal auch an Judas. Er hat die Frage gestellt, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Was ist der Lohn dafür? Und er spekulierte dort auf materiellen Wohlstand. Diesem Irrtum verfällt man, wenn man nicht sagt, Herr, was ist dein Weg für mich? Dann fragen wir wieder nach dem Lohn der Welt. Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten, oder wir könnten sagen im Sinne derer, die im Petrusbrief geschrieben sind, sie werden ihn verraten, wenn sie so wieder reden. So wie das Beispiel von Bileam, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, verriet sozusagen den lebendigen Gott. Er wusste den Maßstab Gottes zunächst und nachher annullierte er ihn. Ja? Was wollt ihr mir geben? Der Herr will uns mit seinen Augen leiten. Den Herrn verlassen bringt nicht nur Irrwege mit sich, sondern schlussendlich auch das ewige Verderben, haben wir gelesen, wenn keine Buße zur Umkehr erfolgt. Einige Worte unterstreichen das, wie zum Beispiel in Sprüche 15, Vers 10. Da steht, den Weg verlassen bringt böse Züchtigung. Und wer Zurechtweisung hasst, der muss sterben. Den Weg verlassen bringt böse Züchtigung. Und wer diese Züchtigung und Zurechtweisung hasst, der wird schlussendlich sterben. Jesaja 1, Vers 27 lesen wir dazu auch. Zion muss durch Gericht erlöst werden, also Züchtigung, die zu ihr zurückkehren durch Gerechtigkeit. Die Übertreter aber und Sünder werden allesamt vernichtet werden. Die sich also nicht durch das Gericht und die Gerechtigkeit zurechtbringen lassen, nicht in der Züchtigung zurechtbringen lassen. Sie werden vernichtet werden und die den Herrn verlassen, werden umkommen. Also ganz deutlich, so wie es auch im Petrusbrief steht. Jeremia 17, Vers 13 können wir noch dazu lesen. Da heißt es, denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Und wenn wir im Neuen Testament sehen, was der Herr Jesus getan hat in Johannes 8, als die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Ehebrecherin zu ihm schleppten, um ihn jetzt zu versuchen, was er sagen würde im Blick auf das Gesetz, dann steht geschrieben, und er schrieb auf die Erde. Das waren die Abtrünnigen. Meister, was sagst du dazu? Sie ist ertappt im Ehebruch. Das Gesetz sagt, sie soll gesteinigt werden. Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Denn die Pharisäer behaupteten ja, keine Sünde zu haben. Das heißt, sie sind abtrünnig. Menschen, die keine Veränderung durch Gott mehr suchen, sind Abtrünnige. Wir können sagen, Menschen, die nicht durch Jesus mehr verändert werden wollen, sind Abtrünnige. Und werden in die Erde geschrieben. Sie sterben. Und zweimal schrieb Jesus in die Erde. Genau wie es hier steht im Propheten Jeremia. Denn sie verlassen die Quelle des lebendigen Wassers. Auch Jona musste eine Erfahrung machen in dieser Hinsicht und diese Erfahrung weitergeben, wie es ist, wenn man aus der Schule Gottes wegläuft. Dann geht es einem nicht gut. In Jona 2, Vers 9 sagt er, die sich halten an das Nichtige, die verlassen ihre Gnade. Die verlassen den Herrn. Die sich wieder festhalten an dem Irdischen, das ist ja das Nichtige, das Vergängliche. Die das wieder Wichtige, wichtiger nehmen, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Die verlassen ihre Gnade. Jona hat das eindeutig verspürt. Er wollte den Weg des Herrn nicht gehen. Warum? Weil er äußerlich urteilte, dass die Menschen von Ninive es nicht wert sind. Diese Sünder, die sollen wir nun einladen. Nein, Gott ist viel zu barmherzig. Die sollen mal untergehen. Die haben es verdient. Und dann lief er weg und musste feststellen, dass es sein Schade zunächst war. Er musste sich revidieren lassen, er wurde ins Wasser geworfen aufgrund des großen Sturmes auf dem Meer und er gefährdete andere Leute, die ganze Schiffsmannschaft auf dem Schiff, auf dem er fliehen wollte, in ein anderes Land, wurde ins Meer geworfen, von einem großen Fisch aufgeschluckt und musste dort erstmal zur Stille und zur Buße kommen. In der Absonderung, in der Tiefe, wurde dann ausgespien, und machte die Erfahrung, wer auf eigene Wege geht, verlässt die Gnade Gottes. Er kommt in Situationen, die er selber überhaupt nicht mehr bewältigen kann. Er wird gepackt, gerüttelt und in den Tod gebracht. Die am Nichtigen halten, verlassen ihre Gnade. Dagegen aber, Jesaja 26, Vers 4, verlasst euch auf den Herrn ewiglich, denn er ist ein Fels ewiglich. Das heißt, ein sicherer Stand. Wer sich jetzt von Jesus Christus weiter verändern lässt, der ist immer auf der sicheren Seite. Also wir haben ja gelesen im Propheten Jesaja, dass auf der einen Seite diejenigen, die den Herrn verlassen, Schaden leiden werden, aber auf der anderen Seite diejenigen, die sich auf den Herrn verlassen, sichergestellt sind. Auch in Jeremia 17, gehen wir nochmal in diesen Propheten, Vers 7 wird davon gesprochen, dass der Mann und der Mensch gesegnet ist, der sich auf den Herrn absolut verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Dieser ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn wenn auch eine Hitze kommt, fürchtet sich dieser nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören, und jetzt kommt wieder das Wort Frucht, das Ziel, das Gott eigentlich mit unserem Leben, mit aller Leben, die sich ihm anvertrauen hat. Es geht nur um die Frucht. Es geht nicht um das nur freudig sein, nun habe ich dich erlöst, nun sei du mal froh, sondern weil ich habe dich erlöst, damit ich dich einsetzen kann für die Frucht. Halte also stille, halte die Gemeinschaft mit mir. Ich will Frucht schaffen durch dich. Wir selber schaffen nie Frucht. Kein Mensch kann geistliche Frucht schaffen. Nur Gott schafft sich selbst diese Frucht durch uns wieder zurück zu ihm. Das ist das Wunderbare. Und das sucht er. Darin werden wir geehrt, dass wir gebraucht werden. Im Arbeitsprozess ist es manchmal auch so. Jemand, der ganz schwach ist, da nimmt ihn jemand an die Hand und sagt, weißt du, ich habe dort einen Auftrag auszuführen, komm, ich nehme dich mal einfach mit, du kannst mir helfen und dabei sein. Da sagt er, ich habe ja wenig Ahnung, na, ich nehme dich mit. Oh, da fühlt er sich geehrt, der wird mitgenommen mit dem, der viel weiß. Fühlt er sich geehrt. Und so sollen wir uns geehrt fühlen, die wir nichts bringen können und doch alles bringen können durch den, der alles weiß und der alles sagt. Das ist also dann das Gegenteil von dem, wenn sich jemand nicht verändern lässt, dann kommt er auf Irrwege und wird sich auch nicht freuen können, dass er als schwacher Mensch von Gott gebraucht wird zur guten Frucht. In diesem Sinne verstehen wir auch die Vermahnung von Hebräer 10, Vers 25. Verlasst nicht eure Versammlung. Und liebe Geschwister, manchmal, ja, die Auslegung kann da verschieden sein. Manche meinen die örtliche Versammlung, wo man sich versammelt. Das ist die, verlasst nicht die Versammlung zum Herrn. Ihr werdet versammelt zu ihm hin. Das verlasst nicht. Verlasst ihn nicht, sondern lasst euch ziehen zu ihm. Dann kommt es alles gut. Ein weiterer Punkt, der Irrweg, in den also falsche Lehrer münden, ist der Weg Bileams, beschrieb hier der Apostel Petrus, der Weg Bileams. Was war der Weg Bileams? Sein Irrtum. Sein Irrtum war, dass er sich wieder von materiellen Angeboten und Möglichkeiten einholen ließ. Bileam wurde ja gerufen von dem König Balak, dem König der Moabiter. Moab liegt ja heute im Jordanien, weil dieser König Angst hatte vor diesem Volk Israel, von dem er gehört hat, dass große Wunder in diesem Volk, unter diesem Volk geschehen sind, dass Gottes Hand dabei ist. Und wo sie lang kamen, hatten sie Sieg. Und jetzt fürchtete er sich vor diesem Volk, dass dieses Volk über die Moabiter kommen könnte und es vernichten könnte. Und er rief diesen Bileam und wusste, der Bileam hat irgendwie ein Draht zu Gott. Und wenn der sagt, Gott segnet jemand, dann ist er auch gesegnet. Wenn er verflucht, dann flucht. Flucht, dann ist das auch verflucht, das Volk. Und so kamen Abgeordnete, lesen wir in 4. Mose 22, ab Vers 5, das ganze Kapitel, Abgeordnete zu diesem Bileam und luden ihn ein und sagt, ja, Balak möchte, dass du kommst, hier hast du viele Geschenke, möchte, dass du kommst und das Volk Israel verfluchst. Bileam hat zuerst richtig geantwortet. Er hat gesagt, ich gehe ins Gebet, aber eines sage ich. Ich kann nur das tun, was Gott sagt. Anderes geht nicht. Ich kann nicht euren Wünschen zunächst entgegenkommen. Und er ging ins Gebet und Gott sagte zu ihm, du sollst es nicht verfluchen. Gehe nicht mit ihnen, denn das Volk ist gesegnet. Er hatte also die klare Antwort. Und jetzt hat der König Balak gemeint, vielleicht war es zu wenig Geld, was wir ihm geboten haben. Wir müssen ihm noch mehr bieten. Und er schickte neue Abgesandte hin zu dem Bileam und bat ihn, dass er Israel verfluchen sollte. Größere Geschenke. Natürlich, Bileam hat zunächst, so lesen wir es dann, wieder erstmal abgewehrt und gesagt, und wenn ihr mir das ganze Könighaus gibt, ich kann eigentlich nur tun, was Gott sagt. Aber sein Herz war bereits ungeteilt. Es war geteilt. Sein Herz war geteilt. Er war nicht mehr auf dem Weg, dem schmalen Weg des Vertrauens und Glaubens zu Gott. Denn er kannte ja die Antwort Gottes. Und was tat er trotzdem? Er ging wieder ins Gebet und fragte nochmal Gott, ob er es nicht jetzt verfluchen solle. Wenn Gott eine Antwort in unserem Leben gibt, revidiert er sich nie. Nie. In ganzem Gegensatz zu uns Menschen. Wir haben viele Meinungen. Heute sagen wir Hü, morgen sagen wir Hot. Das sind wir. Aber Gott macht das nicht. Wenn er eine Anweisung gibt, dann steht er dazu. Bileam war bereits also schon gespalten. Mit einem Auge sah er das Geld, den Lohn. Oh, ist ja vielleicht doch was zu verdienen. Dann frage ich doch Gott nochmal, vielleicht komme ich doch zu dem Lohn. Und weil der Herr das gesehen hat, hat er dann zu ihm gesagt, ziehe hin, aber nicht, weil es richtig war. Und das meint hier der Apostel Petrus, dieser Irrweg ist dieser Weg des Bileam, der um des Lohnes willen sich verleiten ließ, doch das Volk verfluchen zu wollen, was gesegnet ist. Nur damit er Gewinn hat. Aber der Herr widerstand ihm auch auf dem Wege. Wir lesen das in 4. Mose, dass sogar der Esel, das Tier, anfing zu sprechen, um dem Bileam mal die Meinung zu sagen. Denn der Esel blieb immer stehen, auf dem er ritt, weil er den Engel Gottes im Wege sah. Und dann schlug Bileam seinen Esel. Und beim dritten Mal war es so, dass der Esel dann niederkniete, weil der Engel Gottes an einer so engen Pforte stand, wo es kein Vorbeigehen mehr gab. Und dann war ihm diese Antwort gegeben, ja, wenn dieser Esel, den du so verachtest, nicht Halt gemacht hätte, dann wärst du mit dem Schwert getötet worden. Weil du wieder den materiellen Gewinn vor der geistlichen Antwort Gottes gesetzt hast. Wir kommen um, wenn wir nach Geld trachten. Das ist im Reiche Gottes genauso. Ich sage immer wieder, redet nicht so viel vom Geld, sondern vom Segen Gottes. Wir haben das in den Missionswerken kennengelernt. Da, wo man anfing, um Geld zu betteln, ging alles zurück. Wenn der Herr ein Werk beruft, wird es auch segnen. Und was er nicht beruft, daran hat er kein Interesse, es zu segnen. Wir waren das auch in unserer missionarischen Arbeit in Berlin, vielleicht manchmal versucht, Publikation zu geben über dem, was man braucht. Und ich sagte, nein, wir machen das nicht. Der Herr weiß genau, was man braucht. Und wenn er es uns nicht zukommen lässt, wenn er die Herzen nicht bewegt, hat er seine Gründe. Und wir dürfen nicht auf materielle Dinge schauen, um etwas vermeintlich Gutes zu tun. Das ist der Irrweg Bileams. Und schlussendlich, wir kennen diese Geschichte, musste Bileam segnen statt fluchen. musste er zum Leidwesen des Balak noch den Segen verstärkt ausrufen über dem Volke Israel, als eben sie zu bremsen durch Fluch. Was war denn aber auch die Schau oder was denken wir manchmal oder denken andere, warum sie zu diesem Irrweg Ja sagen, wie Bileam? Er betrachtete natürlich auch das Volk Israel. Er hörte nicht nur von den Wundern, die sich im Land rumgesprochen haben, sondern dass es auch ein Volk war mit vielen Fehlern. Mit vielen Fehlern. Es sprach sich auch herum, dass sie in der Wüste ständig murrten. Es sprach sich nicht nur herum, dass Gott das Rote Meer, das Schilfmeer geöffnet hat und sie trockenen Fußes durchging. Es sprach sich herum, dass sie, während Mose auf dem Berg war, sich ein goldenes Kalb machten. Es sprach sich herum, dass sie murrten mit dem Essen, was sie bekamen. Das reichte nicht aus, obwohl sie gesättigt waren jeden Tag. Das Manna hatte so eine Ernährungsqualität in sich, dass sie gar nichts anderes brauchten. Aber sie wollten einen anderen Geschmack haben. Knoblauch, Minze, ja, das wollten sie haben. Fleischtöpfe Ägyptens. Sie wollten nicht nur erhalten werden, sondern genießen. Verstehen wir? Dabei, Gott hat versprochen, uns zu erhalten. Er hat uns nicht versprochen, dass wir im vollen Genuss leben in dieser Welt, sondern er erhält uns. Und das hat sich auch rumgesprochen. Es hat sich rumgesprochen, dass sogar die Kundschafter das Land erkunden wollten, die Mose ausgesandt hat, und dass das ganze Volk in Aufruhr war und murrte und diese Kundschafter steinigen wollten, auch besonders Josua und Kaleb oder vielleicht auch noch Mose und Aaron. Also nicht nur die guten Dinge, die Segensdinge erfuhren die Nachbarländer, sondern auch das. Und da fühlte sich Bileam ja auch animiert, zu sagen, ach ja, da sind ja so viele Fehler, dann kann ich ja ruhig diesen Kompromiss eingehen und den Fluch aussprechen. Und so ist es auch ein Bild in der Gemeinde, dass man sagt, ja, das ist ja recht, da kann ich ja weggehen. Die anderen haben ja auch so Fehler und die sind nicht richtig. Deswegen werde ich einfach die Konsequenz für mich ziehen und meinen mir vorgezeichneten, für mich erwählten Weg gehen. Und dann arbeitet man gegeneinander. Dadurch hat Bileam gegen das gesegnete Volk arbeiten wollen. Er zog hin, um es verfluchen zu können. Aber er musste es schlussendlich segnen. Er wurde eines Besseren belehrt. Denn nicht die äußere Vollkommenheit eines Volkes oder der Gemeinde Jesu ist das Aushängeschild für Segen oder Unsegen, sondern die Willigkeit im Herzen, ob ich von Jesus geleitet werden will. So wie wir es gelesen haben in Johannes 16. Das ist das Entscheidende. Und im Petrusbrief lesen wir das auch. Die einen wollen nicht geleitet werden. Sie wollen nicht umgewandelt werden durch den Geist Gottes. Und die anderen fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Hier liegt also dieser Unterschied. Bileam verfiel dem Irrtum, weil er nicht die höhere Gnade der Vergebung in Jesus Christus erkennen konnte. In Römer 3, Vers 23 bis 26 lesen wir dazu Folgendes. Alle sind doch Sünder und Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und sie werden, das ist die höhere Gnade, ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünde vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Das heißt, er ist der Gerechte und er macht diejenigen gerecht, die sich leiten lassen wollen, auch wenn sie noch nicht äußerlich vollkommen sind. Darum sollen wir ja nicht einander nur betrachten nach dem, was wir gerade sind, sondern was wir sein wollen und was wir sein sollen. Wenn wir nach dem schauen, was wir gerade sind, dann nehmen wir Anstoß aneinander. Und dann möchten wir vielleicht den einen und den anderen separiert wissen. Irrtum und Lehre Biliams. Das ist der Weg, den dann auch die Irrlehrer einschlagen und die Irrlehren ausrichten sollen. Bileam ging ja dann noch einen Schritt weiter. Wir sehen, dass sein Herz immer noch gespalten war nach dieser Erfahrung. Man sollte meinen, dass Bileam sich nun hat eines Besseren belehren lassen, nachdem er Israel segnen musste. Aber wir lesen, dass er den Rat gab, einen Kompromiss zu finden, nämlich eine Vermählung von der Welt und dem Geistlichen. Das heißt, die Moabiter sollten ihre Frauen den Männern der Israelis geben. Damit die Männer weggeführt werden, und die Frauen haben ja diesbezüglich dann meistens die größere Kraft und Herrschaft über die Männer, dass sie dem Götzendienst verfallen. Und genauso ist es dann auch geschehen. Die Sexualität macht Männer willig, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Und das wusste hier der Widersacher auch. Deswegen der Rat, gib diesen Kompromiss, gebt eure Frauen den Männern der Israelis. Dann werden sie auch den Götzen der Moabiter opfern. Und dann wird das Israel unrein und schwach. Und dann ist es euch nicht mehr gefährlich. Jakobus schreibt es in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 4, und nennt es geistliche Hurerei. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, heißt es dort, die ihr durch den Kompromiss die Einseitigkeit bei dem Herrn verlasst. Also wir sprechen immer von denen, die dabei sind, mitten in der örtlichen Gemeinde Jesu, die sich auch Christen nennen, die aber doch die Veränderung ihres Lebens nicht zulassen wollen. Ihr Abtrünnigen oder ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Feindschaft mit Gott? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und so ist die Schwächung auch in Israel geschehen. Allerdings, wir danken dem Herrn, dass eine Korrektur dann stattfand, dass diese Ehen dann alle annulliert worden sind und sogar Menschen aus dem Volk Israel ausgerottet worden sind, damit Israel wieder reinleben konnte. Der Kompromiss, der Götzendienst ist dann abgeschafft worden. Aber so listig arbeitet der Feind und die Irrlehrer, wenn sie ein geteiltes Herz haben, wenn sie nicht ganz unter der Führung Gottes in Jesus Christus stehen wollen. Ich lese diesbezüglich und erwecke noch einmal die Erinnerung daran über diese Verse im 2. Petrusbrief. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre. Sie folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, empfing aber eine Strafe für seine Übertretung. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Das sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Jesus Christus hat uns also kein angenehmes fleischliches Leben versprochen, auch kein Berufschristentum, sondern nur, dass wir keinen Mangel haben werden an dem, was nötig ist, um in dieser Welt ihm dienen zu können, in seiner Nachfolge stehen zu können. Zum Beispiel Psalm 34 schon als prophetische Aussage daraufhin, Vers 10 bis 11, sagt uns, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Keinen Mangel. Das sind Worte Gottes. Zu denen steht er, absolut. Natürlich setzt er dies in Beziehung, keinen Mangel zu haben, mit der Ehrfurcht vor ihm, sich von ihm leiten zu lassen. Wer sich vom Herrn leiten lässt, wird keinen Mangel haben. Im Gegensatz zu den Reichen in dieser Welt. Sie müssen darben und hungern. Aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Und hier dieses Wort irgendeinem Gut ist von der Schau Gottes aus zu sehen. Was ist denn nötig für mein Leben? Er weiß, was nötig ist. Und das, was nötig ist, das gibt er. Keinen Mangel an irgendeinem Gut, was nötig ist. Das hat er versprochen. Er hat uns nicht ein fleischliches Wohlleben versprochen in jedweder Art, sondern dass wir das Notwendige bekommen. Unser Lohn und Reichtum ist im Himmel, in unserer Wohnung, in dem Erbe, das wir als Miterben Christi antreten dürfen. Hier auf Erden ist uns nicht Ruhe, sondern Glaubenskampf verordnet. Wir sollen Menschen durch die Abhängigkeit, unsere Abhängigkeit vom Herrn in unserem Wandel zur Gnadenquelle rufen und geleiten. Unsere Verordnung steht ja auch im Hebräer 12, Vers 1. Wir haben diese Verse schon gelesen. Da geht es um Überwindung, Kampf, Treue, nicht Bequemlichkeit, nicht Sattheit, nicht Weltliebe, sondern Anhänglichkeit an den Erlöser. Der Punkt Brunnen ohne Wasser haben wir gelesen. Die bezeichnet die, die den richtigen Weg der Gemeinschaft mit Jesus verlassen. Sie fallen einfach zurück in das natürliche Denken und Erkennen. Der Apostel Paulus hat es recht ausgedrückt im Heiligen Geist und sagt in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er kann noch so viel darüber nachdenken, was Gott will. Er wird es nie treffen. Der natürliche Mensch. Und diese, die Brunnen ohne Wasser, sind also solche, die zurückgefallen sind in das natürliche Denken und vernehmen in Wahrheit nichts. Sie meinen vielleicht einen guten Weg zu gehen, wissen aber nicht, ob es der Weg Gottes ist und stellt sich heraus, es ist der menschlich-fleischliche Weg, der zu keiner guten Frucht, keinem guten Ziel führt. Die Brunnen ohne Wasser sind auch wie Wolken oder sind auch Wolken, die vom Wind einfach hin und her getrieben werden. Sie haben keine Glaubensgewissheit in sich, sie versuchen christlich zu leben, wissen aber nicht, ob sie es tun. Sie sind sich in ihren Wegen nicht gewiss. Und ich sage oftmals, gerade auch im seelsorgerlichen Gespräch, ich habe das auch für mich gelernt und auch von anderen Glaubensbrüdern, die das erfahren haben, gelernt. Wenn du Zweifel hast, gehe nie. Im Zweifelsfalle nie. Tu nur, was du weißt, dass du es tun sollst. Sei kein Experiment, ein Mensch, der immer nur probiert, ist es hier, ist es da, sondern sei sicher. Der Glaubensweg in Jesus ist ein sicherer Weg. Und er hat versprochen, uns sicher zu leiten. Habe ich Zweifel, hab Geduld und warte. Nie vorwärts gehen mit Zweifeln, sondern der Herr wird schon in die richtige Richtung ziehen, wenn es dran ist. Und auch sagen, dass es so richtig ist. Sonst sind wir auch Wolken, die einfach hin und her getrieben werden durch den Wind. Wir haben keine Gewissheit über den richtigen Weg. Kurz, der Heilige Geist kann sich nicht mehr beweglich etablieren in uns, sondern er ist dann zurückgedrängt, wenn wir wieder in eigene Möglichkeiten unseren Glaubensweg sehen wollen. Auf diese religiösen Menschen sollen wir allerdings auch nicht hören, nicht achten und auch nicht von ihnen abhängig werden. Sie sind in ihrem Wesen immer unstet und flüchtig, so wie Kain. Sie haben keine gewisse Stätte, sie laufen hierhin, sie laufen dahin. Mal sind sie in der Gemeinde zu Hause, mal in jener zu Hause. Manche haben schon 10 Gemeinden durch, immer unstet und flüchtig. Sie wissen keinen klaren Weg. Und von diesen dürfen wir uns nicht abhängig machen. Sie haben überall was zu nörgeln, überall was auszusetzen, bloß nicht an sich selbst. Bloß nicht an sich selbst. Und da muss man wachsam sein und nicht ihnen noch zusprechen. Ja, du hast ja recht, da sind die Fehler, da sind die Fehler. Der Fehler liegt bei dir. Du lässt dich nicht leiten. Denn wenn du dich leiten ließest, würde dich der Herr an den richtigen Platz stellen, wo du zu Hause bist, wo du mitarbeiten darfst, wo du auch von ihm gebraucht wirst zum Segen für andere. Aber die flüchtig sind, hin und her laufen, sie haben keine gute Zukunft. Ja, die Finsternis wartet auf sie. Darum sollen wir uns auf Jesus Christus, unseren Erlöser, allein verlassen, der wiederkommen wird als König aller Könige. In Johannes 7 lesen wir das noch, Vers 37, ruft er ja einfach zu sich. Zu sich. Er ruft nicht, sucht mal einen Weg und geht einen guten Weg, sondern er sagt, kommt zu mir und bleibt bei mir. Das müssen wir auch in unserem praktischen Alltag immer wieder beherzigen. Wir hören so viele Stimmen, sei es durchs Radio oder durch Nachbarn, was wir alles machen sollten und könnten, was gut ist, was schlecht ist. Wir wissen dann gar nicht mehr, welchen Weg wir einschlagen sollen. Wir müssen jeden Tag zu Jesus kommen und sagen und fragen, was willst du, dass ich tun soll? Denn er ruft uns zu sich. Hier heißt es in Johannes 7, Vers 37, am letzten Tag des Laubhüttenfestes, da ging ja Jesus hinauf nach Jerusalem. Das war der letzte Tag, ist dieser Simchat Torah, dieser Tag, die Freude an der Bibel. Ja, die Freude am Gesetz. Ich hatte ja auch die Freude, mal an so einem Fest in Israel mit teilzunehmen. Kamen wir in die Synagoge und dann hatten sie die Bibel im Arm, nicht die Torah, die 5 Bücher Mose, und dann riefen sie mich da gerade, ich soll die auch nehmen und mit ihnen dann dort ja, mich freuen. Und dann sind wir da getanzt in der Synagoge mit dem Wort Gottes in Arm. Ja, und andere kamen und küssten das und so, ja, immer wieder. An diesem letzten Tag des Festes, der am herrlichsten ist, steht hier, trat Jesus auf und sagt, wen dürstet, der komme zu mir. Hier ist das Wort Gottes, der komm her. Ja, der komme zu mir und trinke. Denn wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, die ihr dort im Arm halt, die redet ja von mir, Mose und die Propheten und so weiter, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Kommt her zu mir. Das ist dieser Aufruf. Ja, ich gebe euch all das, was ihr braucht. Und das sprach er von dem Geist, den sie empfangen sollten, von dem wir vorhin gelesen haben in Johannes 16, der uns in alle Wahrheit leitet. Schritt für Schritt. Er gibt uns keinen Lageplan, den wir nachblättern können, schon für die Zukunft, für die nächsten 30 Jahre. Ja, so, dass wir dann einfach, Schritt für Schritt. Nein, er führt jeden Tag neu. Er lenkt uns manchmal auf ganz andere Wege, die wir gar nicht erkannt haben in einem Tag. Unser Programm wird durchgestrichen, wir haben ein anderes Programm gekriegt und sollen dazu Ja sagen. Kommt her zu mir, wer Durst hat. Und er soll trinken, denn wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das möge der Herr uns auch schenken und diese Wachheit dazu erhalten, dass wir diese Wege, die der Herr verordnet oder vorgeschrieben hat, auch beschreiten und dass wir nicht denen anheimfallen, die den richtigen Weg verlassen, in die Irre gehen, um des materiellen irdischen Lohnes willen und dann Brunnen werden ohne Wasser, wo man hinkommt und fragen kann, kannst du mir nicht helfen, ich will mein Leben verändern. Ach, ich weiß selber gar nicht zu Bescheid, sagt er. Aber das ist ein Brunnen ohne Wasser. Sondern wir sollen sagen, ja, Jesus ist das lebendige Wasser. Ich habe es selbst getrunken und trinke es immer wieder. Ich weiß um diesen Weg und dass wir es glaubhaft weitergeben können. Der Herr möge uns auch darin segnen.